Detektor FM. Zurück zum Thema.
Gummibärchen essen mit Nora Gomringer. Yeah. Heute Morgen um 10. Hier ist die Frankfurter Buchmesse. Beinahe hätte ich gesagt Leipziger, aber es fühlt sich eigentlich genauso an. Es ist schön. Denn Nora Gomringer ist hier. N99 heißt unser Podcast, der offizielle Podcast der Frankfurter Buchmesse. Zu hören auf Detektor FM und natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und Nora, du bist hier, denn bei Woland und Quist ist ein Sammelband erschienen, ganz frisch. Ja. Der heißt Monster, Morbus, Moden und es sind eigentlich 3 Lyrikbände in einem.
Genau, und diese 3, die sind zwischen 2013 und 2015 erschienen. Stimmt das? Sind die ja 2017?
13, Morbus 15 und Moden 17,
genau,
alle
2017.
Zwei Jahre.
Boah, also es umspannt dann schon jetzt eine ganze, fast eine Dekade. Und deshalb haben wir es dann auch zusammengezogen. Und ich freue mich sehr, dass ein Verlag so ein Unternehmen überhaupt wagt.
Was mich interessiert, es steht drin, teilweise hast du die Texte nochmal überarbeitet.
Ja.
Ich kenne das immer, oder von vielen Autoren so, dass sie sagen, jetzt ist fertig, abschließend, sind für dich deine Texte generell, sind und bleiben die unfertig oder bist du einfach an Einzelne noch mal ein bisschen rangegangen?
Ich glaube, das kommt durch die Praxis des vielen Auftretens. Also dadurch, dass die Texte ja mit einem reisen und in verschiedenen Kontexten immer wieder erscheinen, oft übersetzt werden und deshalb sehr viele Gespräche mit Übersetzerinnen und Übersetzern, auch was Inhaltliches und Sprachliches angeht, immer wieder erfolgen, kriegt man ständig einen neuen Blick auf die Arbeit. Und solange ich lebe, finde ich es großartig, dass mir die Chance gegeben wird, auch immer wieder an den Texten zu bauen. So, und damit man natürlich auch ein bisschen der Germanistik vielleicht nach dem Ableben ein paar Rätsel aufgibt, von Fassung 1 zu Fassung 6, sind in der Tat Veränderungen da. Und du kennst das ja auch aus dieser ganzen Szene der Vielsprecher und der auftretenden Autoren, die ganzen Performer und so. Da ändern sich die Texte. Alles schleift sich ein bisschen ab. Es wird kieseliger im Mund, von eckig zu rund. Und die Sprache wird flüssiger dadurch. Und deshalb muss man immer überlegen, soll dann auch das schriftliche Äquivalent zum dann später oder vorher bereits vorgetragenen Text, soll das sich unterscheiden? Und dass wir diese beiden Arten der Publikation haben, sprich also, oder der Veröffentlichung, des mündlichen Veröffentlichens durch Vorlesen, aber eben auch die schriftliche Publikationsform, warum nicht das nutzen und zwei immer sehr unterschiedliche Textformen vorlegen von einer Textidee? Ich arbeite da immer weiter drüber und dran und finde es gut, dass mir in dieser Publikationswelt die Möglichkeit dazu gegeben wird. Ich komme gerade aus Vietnam, wo es ehrlich gesagt Zensur hagelte. Also da sind 7 Texte nicht durch die Zensur gekommen.
Das Goethe-Institut hat, ich glaube, den mittleren Band veröffentlicht, ne?
Morbus. Genau, ne? Genau.
Ich will aber nochmal...
Moment, Moden. Ich muss gerade nachdenken, Moden.
Moden.
Drei davon sind lizenziert. Wir haben nur die vietnamesische Fassung reingeschrieben, weil sie just in diesem Jahr erschienen ist.
Ich wollte nochmal zurück, weil du gerade das gesagt hast, wie sich eben diese Texte verändern oder wie du die Texte fortschreibst. Ich finde ja, korrigier mich, aber ein großer Teil deines Arbeitens, habe ich immer das Gefühl, und das finde ich sehr, sehr sympathisch und sehr nachvollziehbar, ist irgendwo auf eine Art und Weise kollaborativ. Also du hast immer Sparringspartner aus der bildenden Kunst, aus der Musik.
Ja.
Trägt einen das weiter?
Absolut. Außerdem mache ich, was ich mache, ja schon seit 20, 22 Jahren. Ich muss mich auch immer wieder neu amüsieren, bei dem merke ich. Und ich suche mir Leute, mit denen ich mich gut amüsieren kann, die einen anderen Blick auf die Arbeit haben, die manchmal viel konservativer, manchmal viel freier sind, die eben aufgrund ihrer eigenen Professionalität auf anderen Gebieten, sei es dem Design, sei es, Malerei, Mediengestaltung, da einen anderen Blick auch auf die Medialisierbarkeit von Text haben. Und von daher bin ich immer auf der Suche eigentlich nach Kollaborateuren. Ja, doch, stimmt genau.
Und ist das dann wirklich eine Zusammenarbeit? Weil das ist ja das, was in Zusammenarbeit gerade auch in unterschiedlichen Bereichen auch mal schiefgehen kann, dass Leute aneinander vorbeiarbeiten. Also wie sehr gehst du mit den Leuten ins Gericht oder suchst du dir die Leute nach der Sympathie aus oder auch nach dem Arbeiten? Also man ist ja dann vielleicht auch mal hier und da irgendwie gewillt reinzureden und zu sagen, naja, warum das Bild und zu meinem Text, den Bezug, den sehe ich jetzt nicht oder kannst du das gut stehen lassen?
Also, wenn ich Leute suche, mit denen ich Filme produziere, ich mache mal so 2 Filme im Jahr, dann suche ich mir Leute, deren Werk ich selbst sehr schätze. sodass ich die sehr freilassen kann, damit die auch wirklich dann etwas machen. Manchmal mit einem Text von mir, wo etwas ganz Neues entsteht. Da bin ich dann ästhetisch nicht mit allem 100 pro, lasse es aber so stehen, weil ich denke, das ist die Auseinandersetzung dieses Künstlers mit dem Text. So be it. Und es bereichert eigentlich mich, weil es eine neue Lesart gibt. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, boah ey, das ist ja voll daneben und voll falsch verstanden, dann würde ich mich mal einschalten. Aber das hat dann auch mit dem Unterschied zu tun, wie es zu Projekten kommt. Per se, glaube ich, wird man von mir sagen, dass ich angenehm zur Zusammenarbeit bin, aber ich bin auch ziemlich bossy und hätte dann immer bestimmte Sachen schon gern so und so, vor allem wenn es um die Bücher geht. Filme, das lasse ich wirklich sehr frei und bin immer eher voll des Lobes, aber bei Büchern, da geht es halt schon dann drum, weil ich ja mit diesem Buch dann in der Welt das vorhalten soll und eben sagen und dann genau dahinter stehen muss, muss es in der Zusammenarbeit so ein bisschen mehr nach der Linie gehen, auch nach der Linie, die ich vorgebe, plus der Verlag. Also es ist unterschiedlich, zu welchem Projekt man zusammenarbeitet. Da ich sehr gerne Auftragsarbeiten entgegennehme, im Moment so ein Libretto schreibe für eine Kinderoper, muss ich immer mir reinquatschen lassen in die Arbeit. Und das geht manchmal gut und manchmal gar nicht. Ich bin da wirklich empfindlich. Im Moment habe ich die erste Manuskriptfassung zurückbekommen und dann heißt es so, das gefällt uns nicht, wir wollen andere Käfer. Ich so, was? Es ist eine Oper mit Käfern, wa? Ne?
Was ist das, was dich... Ich würde es andersrum sagen, viele Autoren würden, glaube ich, sagen, Igitt, Auftragsarbeiten, geh mir weg. Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, was dich an diesen Auftragsarbeiten reizt, aber ich will es natürlich von dir hören. Was ist das Gute an Auftragsarbeiten, abgesehen jetzt mal von dem schnöden Mammon, den man vielleicht auch...
Ja, der sehr wichtig ist. Der also
unentscheidend ist im
absolut.
Im Leben.
Ich mache auch nur Sachen, die gut bezahlt sind. Also und die mich oder die mich so megamäßig interessieren, ja, dass ich dann schon auch das Gefühl habe, okay. Aber eigentlich nimmt es viel Zeit, viel Energie und man hat eben andere Leute, die mit reinreden. Und das muss man sich gut bezahlen lassen oder drüber nachdenken, ob man das aushält. Ne? So, und von daher, warum mache ich das? Ich mache das, um mich immer wieder auf andere Gedanken bringen zu können, weil ich gar nicht so eine große Herstellungsmaschine bin und habe. Ich glaube, das haben Leute, die Prosa-Autoren sind, stärker oder müssen es auch. Sie müssen irgendwas anzapfen, was immer in ihnen am Laufen gehalten wird, um erzählerisch da präsent zu sein. Die Lyriker, ich empfinde mich da wie so ein Interessenhüpfer. Also das finde ich jetzt gut, das finde ich gut, dann gucke ich hier mal rein, da mal rein. Das finde ich als große Freiheit. Und auch dieses nicht wirklich immer, wirklich tagelang sitzen müssen an einer Sache. Wer erzählt, muss gründlich erzählen und gründliches Erzählen fordert am Tag vom Autor einfach eine unglaubliche Einbringung von Stunden. So dass er auch ein Backup-System haben muss, das ihn halt ernährt und ihm mal die Haare schneidet und irgendwie so habe ich das Gefühl. Ja. Und das kann der Lyriker ein bisschen anders abtun, weil ich habe einfach Stoßzeiten. Ich habe im Jahr so 2-3 Monate, in denen es intensiv zugeht, aber den Rest der Zeit kann ich relativ normal arbeiten und funktionieren und habe ja deshalb auch einen anderen schönen Beruf und bin Leiterin eines Künstlerhauses und diese Sachen, aber die kann man nur machen, wenn man die Arbeit ökonomisiert.
Aber ist das so, die Villa Concordia, dieses Künstlerhaus, was du angesprochen hast in Bamberg, wenn man so auf der Seite guckt und sagt, wen du einlädst, das ist auch, glaube ich, also man hat einen Job, der sicherlich sehr fordernd ist, der auch viele Rahmenbedingungen mit sich bringt, aber auch gleichzeitig habe ich da wieder das Gefühl, du kannst dir da tolle Leute suchen oder entdeckst Leute und auch da gibt es wieder dann einen Bezug zu deiner Arbeit ab und zu, oder?
Ja, das gibt es, aber ich muss wirklich sagen, ich lade nicht ein, es lädt der Freistaat Bayern ein und ich bin eine Art Hausdame, eine Vornehme und das mache ich gerne. Es ist viel leichter und viel schöner als Gastgeber für Gäste verantwortlich zu sein, die man nicht persönlich eingeladen hat. Dadurch kann man viel gerechter sein in der Behandlung der Gäste. Die sind ja alle ein Jahr bei uns, 6 Monate oder ein Jahr. Und allein dieser lange Aufenthalt an einem Ort kann ja Künstlerinnen und Künstler total verrückt machen. Und deshalb, ich bin dann also mit meinem Team die ausgleichende Kraft, die willkommen heißt und eben auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit rund um die Leute herum eröffnet am Ort. Aber dann auch in Ruhe lassen kann. Also das ist für mich schon spannend. Ich habe da einige meiner Kollaborateure der Vergangenheit kennengelernt. So. Aber es wäre ganz furchtbar, wenn ein Gedanke entstünde, dass ich da quasi irgendwie profitierte davon, dass eben die Bude voller Künstler ist und ich greife mir da die Besten ab oder so. So ist es nicht. Mhm. Es hat wirklich damit zu tun, auch dass die Künstler, die alle hochprofessionell arbeiten, sich dann überlegen, finde ich die Gomringer überhaupt interessant? Kann ich mir das vorstellen? Was hat die denn sonst so gemacht und so? Und dann ergibt sich etwas. Aber völlig ohne Erwartung, weil dann habe ich lieber nicht so viele Aufgaben.
Und du bist ja auch, also sozusagen Bamberg ist sowas wie ein Kern, wie eine Heimat, kann man das so sagen, aber es trägt dich ja auch immer wieder raus. Ne? Also du bist ja gerade, wenn man dir auf Facebook folgt, Oberlin, also sozusagen das Reisen oder dieses woanders hin müssen oder für mich, ich sage auch immer, Leipzig ist ein guter Ort zum Leben, aber man muss eben zwischendurch auch immer mal raus, sonst...
Ja, wir sind ja beide wahrscheinlich total glücklich, dass da eine ICE-Strecke dran liegt. Ja. Ne? So. Und das ist ja die ICE-Strecke, die durch Bamberg fährt, von daher ist das alles gut. Bamberg ist ein schöner Ort und vor allem für Künstlerinnen und Künstler, die das so nicht kennen, oft total erstaunlich, weil egal, was du da machst, hat immer Effekt. Ne, wenn ich da so rumlaufe, ne, da gibt es sofort die ersten Scheiterhaufen hier aufgebaut. Nee, Quatsch. Aber wenn dein Künstler eine Aktion macht, wird sie gesehen, wird kommentiert, wird besprochen. Und das haben ja viele Künstler, die sich eben ihr Werk kennen in Berlin, wo sie da so nur in einer Community wahrgenommen werden,
rezipiert werden.
Da geht es oft unter. Und für viele ist das eine ganz neue und auch komische Erfahrung. Manche verlieben sich dermaßen in Stadt, Land und Luft und Leute, dass sie dann bleiben. Das gibt es auch. Ich habe ja generell Gäste, die ein bisschen älter auch sind schon, also zum Teil zwischen 55 und 85, weil das Stipendium, mit dem man ausgezeichnet wird, ist ein Preis, vergeben für Lebenswerk durch das Kultusministerium oder das Kunstministerium, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wer gerade ist,
das ändert sich.
Genau, wer das so zusammenhält gerade, war. Ja, und von daher ist das für mich und auch mit meinen Mitarbeitern, wir wissen, dass wir eine ganz privilegierte, schöne Aufgabe haben, die wir aber auch alle ernst nehmen. Also von daher.
Nochmal zurück zu dir und deinem Schreiben und deinem Buch, beziehungsweise dem Sprechen. Also es ist eine CD dabei und ich glaube, also.
Putzig, ne? CDs hört ja kein Mensch mehr.
Was ist das überhaupt? Muss man, ne? Ja. Eine Kassette wäre eigentlich geil.
Kassette wäre super,
ne?
Geil,
aber
ja, finde ich auch.
Wahrscheinlich teuer und so. Aber wie ist das für dich? Du hast eben schon gesagt, du merkst beim Sprechen im Prinzip diese Weiterverfertigung der Texte, diesen Begriff Sprechakte auch, beim selber Schreiben. Ist das immer ein lautes Lesen, ein sich selber vorlesen?
Ja, vor allem ist es ein Reprotokollieren des Gehörten. Also ich habe oft das Gefühl, das habe ich doch mal gehört, diese Zeile, die so schön schwingt in mir oder so. So sprechen natürlich Lyriker, diese Zeile, die in mir schwingt, bla bla. Aber es ist so ein bisschen schon so, dass man, zum Beispiel gestern Abend eine sehr schöne Veranstaltung, Versopolis, Aleš Steger holt vier Dichter zusammen und vier verschiedene Sprachen klingen auf der Bühne und man hört und kann gut zuhören, weil keiner das Publikum Geisel hält, es dauert alles nur 15 Minuten von jedem Einzelnen, ist richtig angenehm und dann merke ich schon, oh, ist das schön, dass ich Lyrikerin bin, weil das ist eine feine Kunst und es geht um einzelne Zeilen und auf einmal ist ein Wort wichtig und warum hat das so gewählt und wieso steht das noch auf der Zeile? Diese Feinheiten und dieses, da merke ich, das sind Kolleginnen und Kollegen, die vom Hören kommen. Und ich glaube, ganz viel von der Lyrik kommt wirklich vom Hören und wird überprüft durch Sprechen. Weshalb ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren oder so, da war ich also so ein totales Küken und da habe ich irgendwann mal gesagt, ich habe keinen Schreibtisch, ich habe einen Schreitisch. Und das hat sich total eingebürgert bei mir. Da reden dann viele immer so, ah ja, Frau Gomringer hat einen Schreitisch. Es stimmt insofern, dass ich wirklich kein Möbel habe. Ich sitze immer im Bett und habe meinen Laptop auf dem Schoß und so schreibe ich.
Ich kenne das wiederum, dass ich immer, ich bin sehr froh über die Diktierfunktion beim Telefon.
Nice, hab ich auch.
Weil ich zum Beispiel manchmal das Gefühl habe, ich habe den Gedanken, während ich schreibe, ist der plötzlich wieder weg. Wenn ich den reinsprechen kann, dann geht es gut, dann kann ich das irgendwie konservieren. Selbst
super
wenn
gut.
Siri da Mist macht am
Ende. Ja, und es ist auch wie im Traum. Also wenn man dann zum Beispiel aufgewacht ist, kennt man ja, ne, dann denkt man so, oh, da war irgendwas ganz Besonderes, was Wichtiges und vielleicht bleibt ein Gedanke, ein Bild oder dieses, ich muss ein gelbes Kleid kaufen so, ne, und dann muss ich das aufschreiben. Ne, so. Oder ansprechen.
Hast du das manchmal, dieses, also du Traum ansprichst, ich meine, dieses Buch ist ja, es fällt immer wieder der Begriff Bestiarium, also dieses Sammeln, das ist ja Träume, Albträume, aber dieses, worauf ich eigentlich hinaus will, hast du diese Angst manchmal auch beim eigenen Schreiben, dass man Dinge, die man eigentlich sagen will, dass man die vergisst oder verliert?
Unbedingt. Deshalb nenne ich auch jedes Gedicht ein kleines Memorandum, also wie eine Notiz, bestimmte Dinge nicht zu vergessen. Und deshalb widmet man ihnen ein Gedicht. Das kann nur ein Autor fragen. Ich danke dir für diese schöne Frage. Das ist so. Ja.
ich weiß nicht, ob die nächste Frage so schön ist, aber es ist auch hier und da die Rede, Clemens Setz schreibt das in diesem wahnsinnigen, also ne, das ist ja quasi eine Liebeserklärung,
sagen, da drin ist,
written
ne?
Ovation geil, quasi. Mann, ja. Es ist schon,
wenn man das Buch öffnet, klatscht es heraus. Ja. Ja, so klatsch, 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 klatsch.
Dieser Raum hinter den Wörtern, also oder andersrum, es dringt so raus, auch in die Welt, selbst wenn es gar nicht ist, ein politisch sein. Ist es etwas, was du auch, du bist ja auch in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, ist das was, was du mitbekommen hast oder was zum Künstlersein für dich dazugehört?
Ich merke einfach, es gehört für mich als Frau dazu. Ich muss mich immer stärker damit auseinandersetzen, dass ich offensichtlich von der Gesellschaft auch als Frau verstanden werde, deswegen bestimmten Diskriminierungen, Überforderungen und aber auch natürlich einem Privileg mich zum Teil ausgesetzt sehe. Und ich merke, ich kann gar nicht mehr anders, ohne einfach auch mit einer politischen Aussage irgendwie zu reagieren. Vielleicht hat eher was mit Wesenheit zu tun, geformtes Wesen geworden und deshalb eben bestimmte Dinge jetzt in den Mund nehmend, aussprechend und in den Raum stellend, während aus meiner Familie das eher nicht so ist. Also ich habe einen neutralen Schweizer Vater, das ist schon wirklich auch ein Bild, das er auch so gibt und das behält er auch. Und ich habe aber eine aktive Mutter, die sehr, also auf jeden Fall eine Feministin ist. Ja.
Ist das, wenn wir nochmal von dem Buch, also wenn wir über das Buch reden oder über die Arbeit von Nora Gomringer, da passiert so viel, also du machst ja mit Philipp Scholz auch ganz viel,
ja,
zusammen.
Ja, Philipp.
Jazzmusiker ist eigentlich zu kurz gegriffen, ne? Aber ihr seid irgendwie auch, glaube ich, seit Jahren wirklich Sparringspartner. Und ihr habt nicht bei den Jazztagen in Leipzig, da gibt es, glaube ich, dieses Libretto.
Ja, das wird jetzt morgen Premiere haben und leider bin ich nicht da. Aber ich bin
auch
sehr
nicht.
Sind wir halt hier. Ne? Also, aber es ist ein großes Privileg für John Hollenbeck, den fantastischen amerikanischen Drummer, eben dieses Libretto geschrieben zu haben. Und ja, das kommt jetzt zur Aufführung zum ersten Mal. Ja.
Und worüber ich aber eben noch sprechen wollte, vollkommen richtig. Neben dem Libretto, es gibt einfach so viel. Also ich habe auch das Gefühl, wann schläfst du überhaupt?
Ne? Ja,
aber
ich habe
du schreibst
Kinder.
Ja im Bett. Ne? Dann
das,
ist das,
das hat
ja
schon auch was damit zu tun. Ich habe keine Kinder. Ich bin eine Frau, die das so gewählt hat. Ich habe keinen Partner, mit dem ich fest verbunden bin. Es nimmt quasi wenig weg von dieser Produktionszeit. Deshalb macht man halt Dinge, um sich zu amüsieren.
Und apropos amüsieren, hast du mit Dorothy Parker, über die du ja mit Philipp Scholz auch möchte eigentlich gar nicht sagen, gearbeitet hast, sondern irgendwie, es klingt wieder so, ihr hattet viel Spaß, aber ist es eine Wesensverwandte?
Ja.
Weil meine Stimme, also politische Aktivistin, Lyrik-Bestsellerin, das passt ja auch, also da seid ihr euch ja gleich. Ne? Das mit dem Oscar, das kommt vielleicht noch, oder diese Nominierung.
Das wäre auch nett, ne? Du, das ist schön, dass du vor allem die Aktivistin in ihr hervorhebst. Sie hat in der Tat, also ihren Nachlass ja zum Beispiel der NAACP hinterlassen, Martin Luther King, in einer Zeit, in der sowas völlig undenkbar ist. Und wenn man an diese kleine jüdische, weiße Person denkt, dass sie sowas gemacht hat, und damit dann auch andere Leute sehr verprellt hat, die auf ihr Geld hofften und warteten, also ein bisschen geierten, ist das schon ganz schön revolutionär. Und sie ist eine spannende Frau. Sie wurde mir mit 14 ans Herz gelegt von meiner Mama, als ich furchtbar liebeskummrig war. Und hat sie gesagt, lies mal die hat das alles völlig verstanden. Und es ist natürlich große Desillusionierung. Ich bin also aufgewachsen als jemand, der die ganzen Liebesdinge mit viel Abstand und eher dem Hang zur Ironie ansieht, aber sich zum Glück auch in seinem Leben schon verlieben konnte und es ernst und echt meinte.
Es gibt diese Zeile, oh, es ist so leicht, nett zu Menschen zu sein, bevor man sie liebt.
Ist sie nicht großartig? Dorothy Parker, wie sie leibt und lebt, ja.
Es hätte auch eine Nora Gomringer sagen können, oder?
Das ist das größte Kompliment. Ist es. Herzlichen Dank.
Das
hat mal jemand total nett gesagt, die Gomringer, die ist doch eigentlich so eine Mischung aus Mascha Kalecko und Woody Allen. Und genau das ist aber Dorothy Parker. Und das ist natürlich geil. Also das ist total geil.
Ja, dann haben wir sozusagen neben der Written Ovation von Clemens Setz jetzt zumindest die Podcast Ovation hier an dieser Stelle. Nora Gomringer, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich bei dir. Das letzte Mal, dass wir zusammen auf einer Bühne waren, war keine Bühne, wir saßen hinten im Auto.
In einem Taxi, ne?
Im Taxi, aber die Kameras waren auch dabei.
Wir waren beide vorher bei der gleichen Friseuse, das muss man
das
sagen.
Stimmt.
Friseurin.
Bei der
bei
wunderbaren
Amanda. Wir grüßen Amanda an dieser Stelle.
Ja.
Ich habe vorher vor der Messe, ich habe ihr geschrieben, du, ich habe vergessen, es ist Buchmesse, ich brauche noch... Nee,
kein Termin mehr.
Gar
ne?
nichts mehr frei.
Das ist immer mein Problem, weshalb ich so aussehe.
Sie hatte ein Termin, du siehst... wunderbar aus.
Das
wie
ist
immer
total
brillant.
Nett, aber ich habe 3 Tage eine Mütze und dann musste ich aufziehen, damit sie glatt sind. Ne? Weil ich sonst stehen ja
ich,
so.
Ich hatte einen Termin, hätte ich gekriegt, am Samstag vor der Buchmesse, aber da waren wir mit Detektor FM auf Betriebsausflug im Dinosaurierpark Klein-Welka in der Oberlausitz.
Kenne ich. Und da steht ein herrlicher Dinosaurier direkt davor. Da gibt es ein Foto von Herrn Scholz und mir, wie wir so unter seinen Ärmchen stehen.
Oh.
Ja, Klein-Welka, da gibt es doch daneben die Schwesternhäuser.
Ja.
Großartig.
Und dieses
von dem
Labyrinth,
Mike,
diesen Irrgarten.
Ja, von Mieke gemacht. Der nennt sich ja Mieke eher statt Mike. Ne? Toller Typ.
Die heißen da alle so.
Ach echt?
Mieke.
So ist das.
Monster, Morbus Moden, Nora Gomringer, Woland und Quist, es lohnt sich. Siehst du, wir haben über die Illustrationen gesprochen, aber ich habe gar nicht gesagt, von wem sie sind. Das machen wir auch noch. Reimer Limmer. Und nochmal vielen, vielen Dank. Und,
sehr gern.
Wir warten nicht wieder ein Jahr.
Super. Okay.
Bis zum nächsten Gespräch.
Ciao, mein
Tschüss.
Lieber. Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.